Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. So nicht. Die internationale Gemeinschaft ist empört über den nordkoreanischen Atombombentest. So nicht. Der Schweizerische Bankpersonalverband ist enttäuscht von der Personalpolitik der neuen UBS-Führung. Gegen Jugendgewalt. Der Bundesrat plant ein gesamtschweizerisches Programm. Gegen Passivrauchen. Die Lungenliga sammelt Unterschriften für ein gesamtschweizerisches Rauchverbot. Und ein neues Mietrecht braucht das Land. Im Nationalrat dürfte ein Kompromiss am Nachmittag aber scheitern. Über das Wie weiter im Mietrecht diskutieren Nationalrätin Anita Thanay vom Mieterverband und Ständerat Hannes Germann vom Hauseigentümerverband im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Christoph Studer.
US-Präsident Obama sieht den neuen Atomversuch Nordkoreas als Bedrohung für den Frieden. Die Europäische Union reagierte mit den Worten, das unverantwortliche Handeln Nordkoreas verlange eine entschiedene Antwort. Nordkoreas staatlich kontrollierte Nachrichtenagentur hatte mitgeteilt, der unterirdische Test sei erfolgreich verlaufen. Das russische Verteidigungsministerium schätzt, dass die Ladung 10 bis 20 Mal so stark war wie die erste Zündung vor bald 3 Jahren. Nach südkoreanischen Berichten feuerte Nordkorea auch 3 Testraketen mit kurzer Reichweite ab. Der Schweizerische Bankpersonalverband ist enttäuscht von der neuen UBS-Führung. Beim laufenden Stellenabbau habe die Bankleitung praktisch alle Vorschläge der Personalverbände ignoriert, so beispielsweise ein Modell, die Wochenarbeitszeit zu kürzen und die Arbeit auf mehr Köpfe zu verteilen. Die UBS-Führung handle ohne jeglichen Rechenschaftszwang, auch nicht gegenüber dem Staat, der die sozialen Kosten des Stellenabbaus übernehmen müsse. Die UBS erwiderte, zahlreiche Vorschläge der Arbeitnehmerverbände seien schlicht nicht umsetzbar. Die UBS will in der Schweiz 2.500 Stellen abbauen. Die Wirtschaftskrise führt offensichtlich zu immer schnelleren Wechseln in der Führung der Schweizer Konzerne. Letztes Jahr wurde in 23 der 112 größten Schweizer Firmen der Direktor ausgewechselt. Ein Jahr zuvor war das nur bei 15 Unternehmen der Fall. Die Studie der Personalberatungsfirma Guido Schilling und Partner zeigt weiter, dass neue Manager immer häufiger aus dem Ausland stammen. Im letzten Jahr stieg der Anteil ausländischer Führungskräfte in den größten Schweizer Firmen von 42 auf 45%. Laut der Studie wird es immer schwieriger, für die Spitzenpositionen geeignete Kandidaten aus der Schweiz zu finden. Fündig werden die Verwaltungsräte in erster Linie in Deutschland. 40 Organisationen unter der Führung der Lungenliga sammeln ab heute Unterschriften für ein strenges Rauchverbot. Ziel der Volksinitiative sind einheitliche Bestimmungen für die ganze Schweiz. Verboten wäre das Rauchen in allen Innenräumen, in denen auch gearbeitet wird. Das geht namentlich gegen bediente Fumoirs und das Rauchen in kleinen Restaurants, wie das nationale Parlament im Herbst entschieden hat. Der Bundesrat will verstärkt gegen die Jugendgewalt vorgehen. Geplant ist ein nationales Programm. Die Aktionspläne von Kantonen und Gemeinden, die bereits bestehen, sollen besser verknüpft werden. Verbesserungen brauche es auch bei den statistischen Grundlagen über den Vollzug von Sanktionen gegen Jugendliche. Einen weiteren Ansatzpunkt sieht die Landesregierung beim Kinder- und Jugendschutz im Medienbereich. Die rund 70 längsten Bahntunnel der Schweiz werden mit einem neuen Sicherheitsfunknetz namens Polycom ausgerüstet. Das Bundesamt für Verkehr hat die Bahnen aufgefordert, die Tunnel bis zum Jahr 2015 umzurüsten. Die Kosten dürften 70 Millionen Franken betragen. Das Sicherheitsfunknetz schafft in der Schweiz eine einheitliche Kommunikationsplattform für die Rettungsdienste. Der Straßen- und Schienenverkehr der Schweiz hat im Jahr 2005 rund 82 Milliarden Franken gekostet. Pro Person kostete er im Schnitt 11.000 Franken. Das teilt das Bundesamt für Statistik mit. Beinahe 90% der Kosten entfielen demnach auf den Straßenverkehr. Die Kosten wurden zum größten Teil von den Verkehrsteilnehmern selbst bezahlt. Jüngere Daten als jene aus dem Jahr 2005 sind noch nicht ausgewertet. In Frankreich streikt von heute Abend bis Mittwochmorgen das Bahnpersonal. Der Ausstand sollte laut der SBB für die Verbindungen mit der Schweiz wenig Folgen haben. Betroffen seien die Züge nach Südfrankreich und eine der TGV-Verbindungen Lausanne-Paris. Die französischen Eisenbahner verlangen sichere Stellen. In der Mongolei hat die Opposition die Präsidentenwahl gewonnen. Amtsinhaber Enkbaya räumte seine Niederlage ein. Beobachter glauben, mit der Wahl des neuen Präsidenten El-Bektori könnte ein Abkommen mit ausländischen Firmen gefährdet sein über den Abbau von Kupfer und Gold. El-Bektori hat sich in der jüngsten Vergangenheit öfter mit populistischen Aussagen gegen das Ausland profiliert. Der Tessiner Fußballschiedsrichter Massimo Busacca pfeift den Champions League-Final zwischen Barcelona und Manchester United. Das Spiel findet am Mittwoch in Rom statt. Der 40-jährige Busacca ist seit 10 Jahren internationaler Schiedsrichter. Er wird im Final von seinen Schweizer Assistenten unterstützt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Welt in Alarmstimmung. Nordkoreas Atomtest macht nicht nur Politiker, sondern auch die russische Armee nervös. Die Neuen seien keinen Deut besser als die Alten. Das Urteil des Bankpersonalverbands über die UBS-Führung. Wie umgehen mit Jugendgewalt? Der Bundesrat hat Ideen. Und wie umgehen mit Rauchern? Die Lungenliga hat ihre Ideen und eine prominente Stimme, die von Herzchirurg Thierry Carrel. Und wie weiter mit dem Schweizer Mietrecht? Zwei Meinungen prallen im Nationalrat zusammen und zuvor hier im Tagesgespräch um 13 Uhr die von Mietern und Hauseigentümern. Und außerdem Obamas Richter, wieso die Wahl des US-Präsidenten bedeutsam ist. Und des Clubs Geheimwaffe, warum ausgerechnet der FCZ den Meistertitel holte. Dazu mehr nach Börsewetter und Verkehr.
Das Wetter. Heute scheint in der ganzen Schweiz die Sonne und es wird erneut heiß mit 30 bis 33 Grad. Gegen Abend gibt es einzelne teils kräftige Gewitter, besonders in den Alpen und in Jura-Nähe. Am Dienstag ist es zuerst noch freundlich und um 25 Grad warm. Später ziehen Gewitter auf, welche gebietsweise sehr heftig sein können, besonders in den Voralpen. Am Mittwoch fällt im Osten zuerst noch etwas Regen, sonst wird es immer freundlicher bei rund 19 Grad. Im Süden ist es teils sonnig bei 27 Grad. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.424 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 51,83 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,864. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Westschweiz auf der A12 Richtung Freiburg zwischen der Verzweigung Laverre und Châtel-Saint-Denis stockender Verkehr wegen eines Unfalls. Der linke Fahrstreifen ist blockiert. Und auf dem Autobahnzubringer Lausanne Süd zwischen der Verzweigung Écublens und Lausanne Malais Verkehrsbehinderungen wegen Gegenständen auf der Fahrbahn.
Die EU, die USA, Japan, Südkorea, Russland. Weltweit verurteilen Politiker den mutmaßlichen Atomtest Nordkoreas scharf. Pyongyang hat heute nach eigenen Angaben unterirdisch einen nuklearen Sprengsatz gezündet. Nach russischen Schätzungen in der Stärke der Hiroshima-Bombe. Kurz darauf gingen Berichte über einen Raketenstart ein. Der UNO-Sicherheitsrat hat am Abend eine Eilsitzung einberufen. US-Präsident Obama fordert Konsequenzen. Bei mir ist nun Fredrik Steiger, unser Experte für die internationale Diplomatie. Fredrik Steiger, ist es denn sicher, dass es ein Atomtest war, also eine Atombombe und nicht eine gewöhnliche Bombe?
Also handfeste Beweise gibt es nicht und die kann es auch nicht geben, weil nämlich Nordkorea vor einigen Monaten die Inspekteure der UNO-Atombehörde IAEA aus dem Land gejagt hat und es gibt deswegen seither keine echte Kontrolle mehr über das nordkoreanische Atomprogramm. Aber es gibt doch solide Indizien, dass es sich um eine Atombombe einen Test mit einer Atombombe gehandelt hat. Das sind zum einen Geologieinstitute in Südkorea und in den USA sowie die russischen Streitkräfte, die ein Erdbeben festgestellt hat, und zwar ein Erdbeben, das Wellen ausgesandt hat, die jenen bei einem Atomtest entsprechen könnten. Das zweite ist auch die scharfe Verurteilung dieses Tests durch US-Präsident Obama, durch sehr viele Länder weltweit. Also auch dort in diesen Hauptstädten geht man davon aus, dass es tatsächlich ein Atomtest war.
Was will denn Nordkorea mit dem jüngsten Test erreichen?
Nordkorea will in allererster Linie Aufmerksamkeit. Und zwar nicht die Aufmerksamkeit von irgendwem, sondern die Aufmerksamkeit der Supermacht USA. Das klingt vielleicht ein bisschen absurd, dass ausgerechnet dieses bankrotte Land mit seinem stalinistischen Regime auf Augenhöhe mit den USA verhandeln will. Aber es ist eine Tatsache. Nordkorea, und das ist dem Regime dort ein großes Anliegen, will genauso ernst genommen werden wie zum Beispiel Iran mit seinem Atomprogramm.
US-Präsident Obama hat bereits auf den Vorfall reagiert. Sie haben es vorhin angetönt und gesagt, das sei eine Bedrohung für den internationalen Frieden. Lässt sich daraus nun eine andere US-Politik gegenüber Nordkorea lesen?
Auffallend ist, dass die jüngsten Äußerungen aus Washington eher schärfer klingen als die Äußerungen im letzten Jahr noch der Bush-Regierung. Hillary Clinton, die Außenministerin, hat sich sehr deutlich mehrfach schon über Nordkorea geäußert. Es gab sogar einen US-General, der vor einiger Zeit Militärschläge angedroht hat für den Fall, dass Nordkorea einen Atomtest machen würde. Aber man muss auch sehen, die Optionen für die amerikanische Politik, der Einfluss auf das Regime in Nordkorea sind doch sehr begrenzt, und Militärschläge beispielsweise kann man sich nicht vorstellen vor der Haustür Chinas.
Sie sagen, es gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, dass die USA und auch die internationale Gemeinschaft Nordkorea diese Atombombe wieder aus den Händen winden können?
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, denn das Land und vor allem das Regime hat eigentlich nichts mehr zu verlieren, vor allem wirtschaftlich. Diktator Kim Jong-il gleicht immer mehr einem Desperado, und das Atomprogramm ist sozusagen sein einziger Hebel, um ernst genommen zu werden, auch sein einziges Faustpfand, mit dem er es immer wieder schaffte, Gegenleistungen zu erpressen. Wirtschaftshilfe beispielsweise, gratis Energielieferungen und vielleicht sogar diplomatische Akzeptanz. Und diesen Hebel, dieses Pfand will Nordkorea wahrscheinlich auf keinen Fall aus der Hand geben. Das einzige Land, das vielleicht über genügend Druck verfügen könnte, um Nordkorea zum Einlenken zu bewegen, wäre China.
Das waren Einschätzungen von Fredrik Steiger. Wie ließen sich die angekündigten Entlassungen bei der UBS verhindern? Der Schweizerische Bankpersonalverband und der Kaufmännische Verband haben der Grossbank zwar Lösungen präsentiert, wie rigorose Kündigungen zu umgehen wären. Doch geklappt hat es nicht. Auf die Vorschläge der Personalverbände ging die Bank kaum ein. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein.
Keine Freude, sondern nur Enttäuschung herrscht, sowohl beim Bankpersonalverband als auch bei KV Schweiz. Mit viel Enthusiasmus war man in das Konsultationsverfahren mit dem UBS-Management gestiegen, doch die Anliegen der Personalvertreter seien kaum berücksichtigt worden, sagt Peter Röne wieder, Präsident des Bankpersonalverbands.
Das Ergebnis ist natürlich einfach ernüchternd. Wir müssen davon ausgehen, leider, dass 1200 Leute wahrscheinlich via Kündigung die Stelle verlieren.
Das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren sei zwar formell korrekt abgelaufen, hieß es, doch die Bedürfnisse der UBS-Angestellten hätten nicht einmal teilweise durchgesetzt werden können. Die Sozialpartner hatten gehofft, das neue Management würde den Mut haben, neue Arbeitszeitmodelle beim Personal zu wagen. Ein Vorschlag war zum Beispiel, die Wochenarbeitszeit von heute 42 auf 40 Stunden zu reduzieren. Allein damit hätten 4,5% der Lohnkosten gesenkt und über 1100 Arbeitsplätze gerettet werden können. Doch leider ohne Erfolg, sagt Bankpersonalverbandspräsident wieder.
Also ich bin überzeugt, dass dieses Timeflex-Modell wirklich eine gute Sache ist. Das Problem ist einfach, dass es freiwillig ist und in der heutigen Situation natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verunsichert sind und sich deshalb vielleicht da große Vorbehalte haben.
Ein Thema, das eher überraschenderweise vom UBS-Management aufgenommen wurde, ist die Kurzarbeit. Ein Instrument, das in der Industrie derzeit intensiv angewendet wird, im Dienstleistungsbereich jedoch kaum und schon gar nicht bei den Banken. Jetzt will das UBS-Management den Vorschlag für Kurzarbeit jedoch prüfen, sagt Andreas Kern, Mediensprecher bei der UBS.
Ja, es ist eine Möglichkeit, die wir nun prüfen für einen bestimmten Bereich der Bank, für das Recruitment Center. Wir sind da, wie gesagt, noch in den Gesprächen und werden später zu einem Entschluss kommen können.
Doch dies würde lediglich knapp 40 Angestellte betreffen. Gemäß UBS sind die Vorschläge zur Vermeidung von Kündigungen im jetzigen Marktumfeld nicht umsetzbar. Das sehen die Personalvertretungen anders. Insgesamt wäre es mit den Vorschlägen möglich gewesen, ohne Kündigungen Kosten zu sparen. Doch in der Finanzwelt müsste wohl erstmal ein Paradigmenwechsel her, sagt Peter Röne wieder vom Bankpersonalverband.
Es ist natürlich tatsächlich so, diese eben dunkel gewandeten Männer, die da ihre Karriere machen wollen, das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Das braucht vielleicht noch etwas Zeit und vor allem auch vielleicht, dass das Management das noch besser vorlebt selber.
Doch diesen Mut habe die UBS nicht. Auch Elli Planta, Präsidentin der Personalkommission der UBS und selbst UBS-Angestellte, rechnet mit einem jahrelangen Prozess und appelliert jetzt schon an das Management.
Ich würde mir wünschen, dass auch so ein paar Vorgesetzte sich als Vorbild zur Verfügung stellen, die die Größe haben und die Souveränität, weil sie einfach wissen, dass sie keine Weicheier sind und sein müssen, nur weil sie 80% arbeiten.
Im Moment beträgt das durchschnittliche Arbeitspensum eines UBS-Angestellten in der Schweiz 98%. Elli Planta bezeichnet das bisherige Konsultationsverfahren denn auch als gelungen. Für die UBS und die Finanzwelt überhaupt sei dies ein großer Schritt, auch wenn im Moment noch keine wirklich konkreten Resultate vorliegen.
Teenager, die mit Fäusten, Füßen oder Waffen auf andere losgehen, solche gewalttätigen Jugendlichen, seien in der Schweiz ein erhebliches Problem. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht, den der Bundesrat in Auftrag gegeben hat. Zwar sei es nur eine kleine Minderheit von Jugendlichen, die Gewaltdelikte verübt, aber die Auswirkungen seien groß auf die Opfer, die Gesellschaft und auf die Gewalttäter selbst. Der Bundesrat will deshalb aktiv werden, mit einem gesamtschweizerischen Programm etwas dagegen tun. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Es gebe zwar keinen Grund zu dramatisieren, sagt Gewaltexperte Manuel Eisner von der Universität Cambridge, der im Auftrag des Bundesrates eine Studie zum Thema verfasst hat. Und doch sei Jugendgewalt in der Schweiz zu einem grundsätzlichen Problem geworden.
Es gibt gewisse Hinweise auf eine Zunahme. Jugendgewalt ist sicherlich ein stärker verbreitetes Problem, als das in den polizeilichen Daten zum Ausdruck kommt. Und besonders bei denjenigen Opfern, die mehrfach von schwerer Gewalt betroffen sind, führt das zu sozialen, psychischen Folgen, die sehr belastend sein können.
Immerhin, jedes Jahr begehen Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren um die 50.000 Raubüberfälle oder 100.000 Körperverletzungen, wie Befragungen zeigen. Was den Forschern auffällt, es sind vor allem diejenigen Jugendlichen gewalttätig, die bereits durch andere Störungen auffallen, durch Suchtverhalten zum Beispiel, konstante Unruhe, instabile Beziehungen oder häufig wechselnde Sexualpartner. Bei diesen Hochrisikogruppen gelte es anzusetzen, sagt der Bericht des Bundesrates. Mit Prävention, aber auch mit Sanktion. Es brauche beides, betont Manuel Eisner.
Es braucht eine Förderung von sozialen Kompetenzen in der Primarschule und gleichzeitig braucht es eben auch situative Massnahmen, dort wo Gewalt konzentriert auftaucht. Im Umfeld von Fußballstadien, Innenstädte zum Beispiel, am Wochenende, wo viel getrunken wird, an diesen Brennpunkten mit geeigneten polizeilichen, repressiven Massnahmen.
Und deshalb lässt der Bundesrat bis Mitte des nächsten Jahres nun ein nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Jugendgewalt ausarbeiten, das 5 Jahre lang wirken soll. Gleichzeitig will sich der Bundesrat der Problematik des Medienkonsums von Jugendlichen annehmen. Das Betrachten von Gewalt in Fernsehen, Internet und in Computergames sei zwar kaum der Auslöser von Jugendgewalt, sagt Olivier Steiner von der Fachhochschule Nordwestschweiz, könne aber im Übermaß verstärkend wirken. Eine eigentliche Abwärtsspirale komme da in Gang. Mit Verboten, wie sie die Politik fordert, lasse sich dieses Problem allerdings nicht lösen.
Verbote sind wahrscheinlich nur beschränkt wirksam, weil Spiele über das Internet downgeloadet werden können, auf dem Pausenhof getauscht werden. Eine Einschränkung ist wahrscheinlich nur in geringem Maß möglich. Ich denke, wichtig wäre hier ein präventiver Ansatz, ein Ansatz der Bildung von Eltern und aber auch in Schulen.
Und Computer sollen raus aus dem Kinderzimmer. Befragungen zeigen, dass bereits über die Hälfte aller 12- bis 16-Jährigen ein Gerät in den eigenen vier Wänden besitzt und von den Eltern so kaum kontrolliert werden kann.
Ich würde sagen, ein Computer hat in einem Kinderzimmer unter 16 Jahren eigentlich nichts zu suchen. Ich würde den Computer an einem öffentlichen Ort aufstellen, im Wohnzimmer zum Beispiel, wo eine automatische soziale Kontrolle da ist.
Denn nicht die Medien als solche, so Steiner, seien das Problem, sondern der unkontrollierte Umgang damit.
Überall, wo gearbeitet wird, soll ein striktes Rauchverbot gelten. Das verlangen über 40 Organisationen unter der Führung der Lungenliga mit einer Volksinitiative. Das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, das letzten Herbst verabschiedet wurde, reiche nicht. Da sei das Servicepersonal in kleinen Weizen und Bars und in den bedienten Fumoirs weiter dem Rauch ausgesetzt. Nur unbediente Fumoirs soll es noch geben, einheitlich überall in der ganzen Schweiz. Für diese Initiative kämpft auch der Berner Herzchirurg Thierry Carrel. Monika Binotto wollte von ihm wissen, weshalb ihn gerade das Rauchen auf die politische Bühne treibt.
Die Lungenliga kämpft schon seit Jahren für einen besseren Schutz vor dem Passivrauchen. Jetzt will sie nicht mehr jeden einzelnen Kanton überzeugen, jetzt will sie zusammen mit Gesundheitsorganisationen, mit arbeitnehmenden Vertretern, mit dem Konsumentenschutz und weiteren Verbänden, mit einer Volksinitiative die ganze Schweiz auf einen Schlag für alle Arbeitnehmenden rauchfrei gestalten. Um ein Rauchverbot gehe es aber nicht, betonte Otto Piller, Präsident der Lungenliga, heute vor den Medien. Wer rauchen wolle, der solle, aber ohne andere zu gefährden.
In einer verrauchten Umgebung arbeiten zu müssen und so unfreiwillig die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen, ist inakzeptabel und unzumutbar.
Und da sei das Bundesgesetz, das letzten Herbst verabschiedet wurde, einfach zu wenig konsequent. Nach wie vor sei damit das Servicepersonal in kleinen Beizen und Bars von unter 80 Quadratmetern Größe und in den bedienten Fumoirs dem Rauch ausgesetzt. Nur noch unbediente Fumoirs sollen laut der Initiative zugelassen werden.
Die nationale Initiative stoppt somit erfolgreich die zahlreichen inakzeptablen Lücken des Bundesgesetzes.
Bei der Umsetzung des Bundesgesetzes seien nämlich zahlreiche Probleme programmiert, erklärte FDP-Ständerätin Erika Forster.
Das wird ein Feilschen geben um Quadratmeter. Es wird gefeilscht um die Zulässigkeit von fixen oder variablen Trennwänden und so weiter. Und das hat mit dem eigentlichen Anliegen, mit dem Gesundheitsschutz eben sehr wenig zu tun.
Da sei es viel einfacher, klar und deutlich zu bestimmen, es gibt keine Ausnahmen, Rauchen geht nur in unbedienten Fumoirs. Vorteile habe die Initiative auch für den Tourismus, sagt Lungenliga-Präsident Otto Piller.
Mehr als 80% der ausländischen Besucher in der Schweiz kommen aus Ländern mit einer rauchfreien Gastronomie. Rauchfrei essen und trinken ist für sie eine Selbstverständlichkeit.
Hier habe die Schweiz im Vergleich mit Europa aufzuholen. Noch wichtiger aber sei, auch die Gesundheitskosten senken mit dieser Initiative. Die Kosten des Passivrauchens werden auf rund 500 Millionen Franken geschätzt. Untersuchungen aus Norwegen, Irland und Schottland hätten ergeben, dass sich die Gesundheit des Gastronomiepersonals nach der Umstellung auf rauchfreie Arbeitsräume innerhalb kürzester Zeit verbessert habe. Deshalb setzt sich beispielsweise auch der Berner Herzchirurg Thierry Carrel für die strikte Regelung gemäß Initiative ein.
Ich glaube, als Vertreter einer Fachdisziplin, die sehr viel zu kämpfen hat mit Folgen des Rauchens, ist es wichtig, dass man von fachlicher Seite diese Initiative unterstützt.
Selber Unterschriften sammeln werde er aber kaum.
Ja, da fehlt wahrscheinlich die Zeit, aber ich weiß, dass im Spital haben wir sehr viele Befürworter. Wir sind ja tagtäglich exponiert mit Patienten, die ihre Beine verlieren oder die Hirnschläge entwickeln. Unter anderem, nicht nur, aber unter anderem als Folge des Rauchens oder auch des Passivrauchens. Und ich glaube, dort muss sich niemand im Prinzip unter Druck setzen. Die Leute sehen das von selber.
Sollte die Initiative zustande kommen, wird es wohl trotz all dieser Argumente heftigen Widerstand geben, vor allem von den Wirten.
US-Präsident Obama steht vor einer Entscheidung mit Langzeitwirkung. Er kann einen Richter fürs oberste Gericht vorschlagen. Dieses einflussreiche Richtergremium ist zurzeit mehrheitlich konservativ besetzt, denn 7 der 9 Mitglieder wurden von republikanischen Präsidenten eingebracht. Nach dem Rücktritt eines Richters hat nun erstmals seit 15 Jahren wieder ein demokratischer Präsident die Möglichkeit, einen obersten Richter zu nominieren. Entsprechend groß sind die Erwartungen. USA-Korrespondent Max Ackermann.
Richter David Souter hat genug von Washington. Nach 19 Jahren am obersten Gericht zieht es ihn zurück in die Natur von New Hampshire zum Fischen und Wandern. Dabei wird Richter Souter im September erst 70 Jahre alt und er gehört damit zu den jüngeren Mitgliedern des obersten Gerichtes. Dessen Doyen John Paul Stevens feiert nächstes Jahr seinen 90. Er wurde noch von Präsident Gerald Ford nominiert. Die höchsten Richter der USA bestimmen die Geschicke des Landes oder doch dessen gesellschaftliche Grundströmung oft Jahre und Jahrzehnte länger als die jeweiligen Präsidenten. Gerade deswegen gilt das Recht, die höchsten Richter vorschlagen zu dürfen, als eine der wichtigsten Aufgaben des Staatsoberhauptes. Das oberste Gericht ist in den letzten Jahren deutlich nach rechts gerutscht. Besonders die 2 jüngsten von Präsident George W. Bush ernannten Richter gelten als ausgesprochen konservativ. Das liberale Amerika erwartet deshalb von Präsident Obama einen progressiveren neuen Richter bzw. eine Richterin. Gerade mal eine Frau steht 8 Männern gegenüber. Konservativ und männlich ist das oberste Gericht also und vorwiegend weiß. Nur Richter Clarence Thomas ist Afroamerikaner, ein betont konservativer bis reaktionärer Mann im Übrigen. All dies solle nun Barack Obama korrigieren, fordern Parteien, Gruppierungen und Interessenverbände der Linken. Eine dunkelhäutige Latina mit Exekutiverfahrung wäre die Idealbesetzung. Dazu sollte sie, wenn möglich, aus bescheidenen Verhältnissen stammen, aber allen widrigen Umständen zum Trotz eine brillante akademische Karriere gemacht haben. Denn Präsident Obama sucht laut eigenen Angaben nicht nur eine intellektuell herausragende Persönlichkeit, sondern auch jemand, der fähig ist, ein juristisches Problem durch die Augen der Betroffenen zu sehen. Empathie nennt es der Präsident, was wiederum seine politischen Gegner in Alarmstimmung versetzt. Und die haben auch ein Wort mitzureden. Der Senat muss den Vorschlag des Präsidenten bestätigen und er tut dies erst, nachdem er die Kandidatin oder den Kandidaten 2 Monate lang auf Herz und Nieren geprüft hat. Und dann sind immer noch Überraschungen möglich. Der jetzt zurücktretende Richter David Souter ist der beste Beweis. George Bush, der Ältere, hatte ihn vorgeschlagen, weil der Jurist aus der Provinz von New Hampshire als zuverlässig konservativ galt. Einmal in Washington aber entpuppte sich Souter als unbequem unabhängige Persönlichkeit. Konservative Kommentatoren sind sich denn auch einig, die Nomination von David Souter war der größte Fehler von George Herbert Walker Bush.
Der FC Zürich hat es also geschafft. Zum 12. Mal sind die weiß-blauen Fußballer Schweizer Meister und zum 3. Mal innerhalb 4 Jahren. Damit ist der FCZ in letzter Zeit der erfolgreichste Schweizer Club. Und das, obwohl die Zürcher mit viel weniger Geld auskommen müssen als die Basler. Auch wenn Geld für den Erfolg einer Mannschaft wichtig ist, am Schluss geben ganz offensichtlich andere Dinge den Ausschlag. Sportredaktor Rito Held.
Dass Basel in den letzten Jahren 3 von 4 Mal hinter Zürich anstehen musste, hat 2 Hauptgründe. Erstens, der FC Zürich hat mit Freddy Bickel den besten Sportchef der Schweiz. Bickel begann vor 5,5 Jahren beim FC Zürich, nachdem er bei GC gelernt und bei IBE erste Erfolge gefeiert hatte. Seitdem gab es 3 Meistertitel und einen Cupsieg für den FC Zürich. Und, sagt Präsident Angelio Canepa zu Recht, einen totalen Neubeginn.
Vor 2 Jahren ist praktisch die ganze Mannschaft weggegangen. Ich denke, da hat der FC Zürich sicher etwas Positives geleistet.
Der FC Zürich und vor allem eben der Sportchef Freddy Bickel. Der neue Spieler beobachtet und in Zusammenarbeit mit Trainer Bernard Chalant auch engagiert. Für Ilja Kenzig, Ex-Sportchef bei Leverkusen und Hannover in der deutschen Bundesliga, ist das Kader denn auch der entscheidende Punkt in dieser Saison.
Ich glaube, bei Basel hat man dieses Jahr die schwächste Ausgabe in den letzten Saisons gesehen. Beispielsweise hatte Basel viel weniger Spieler, die alleine ein Spiel entscheiden können, wovon der FC Zürich beispielsweise ein halbes Dutzend hat mit Leuten wie Abdi oder Hasli, Djuric oder Tico, und die haben eben oft auch für den Unterschied gesorgt.
Basel hatte diese Spieler nicht oder nicht mehr, denn trotz Millionenverkäufen von Rakitic, Caicedo oder Petric wurde nicht mehr genügend in die Mannschaft investiert. Zudem gibt es ein Zusammenspiel Sportchef-Trainer in Basel nicht. Trainer Christian Gross entscheidet im sportlichen Bereich sehr autonom, kämpft allerdings seit Längerem damit, dass ihm die Mittel nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Der zweite Hauptgrund für den Zürcher Erfolg ist der nationale Status des FC Basel. Im Unterschied zu Zürich, das Meister werden darf, muss und will der FC Basel jedes Jahr die Nummer 1 sein. Das führt beim selbsternannten Titelfavoriten FCB zu einer kurzfristigeren Planung. Ein Aufbau, wie ihn der FC Zürich in den letzten 1,5 Jahren machte, ist nicht möglich. Und auch die Spieler haben weniger Zeit, sich durchzusetzen. Der nationale Status des Topvereins der Liga führt beim FC Basel außerdem dazu, dass die Gegner am motiviertesten agieren, wenn sie gegen die Basler spielen. Diesen Status des FC Basel können und wollen die Basler nicht verändern. Wenn sie aber nicht weiter hinter dem FC Zürich anstehen wollen, braucht dieser Club eine zweite starke Persönlichkeit in der sportlichen Führung und schlicht wieder mehr Mittel für ein besseres Kader.
Die Einschätzung von Sportredaktor Reto Held.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.